Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio, Serge Le Goff und Jan Grünefeld. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wir haben ein großes historisches Projekt vor der Nase. 70 Jahre Wiedereröffnung des Neptunbrunnens auf dem Tübinger Marktplatz. Serge, du hast ein ganz persönliches Interesse daran. Wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Du hast es ja selber auch angeleiert.
Vor 2 Jahren, Herr Dr. Joachim Lang hat einen Artikel geschrieben über die Geschichte des Brunnen. Und das hat mein Interesse für dieses Objekt geweckt. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, aber der Artikel in der Tat kommt vielleicht 2 Jahre zu früh. Weil heute die Brunne ist genau 70 Jahre alt. Und was mir in die Geschichte von dieser Brunne bewundert hat, aber, dass die zum Teil gefordert war durch die französische Armee und ich bin hier als Militär hierher gekommen und die war gemacht aus geschmolzenen Kanonen. Und für mich, das war ein schönes Friedenssymbol, die einfach in Tübingen steht, in Tübingen und niemand weiß das.
Allerdings, ja, es ist, glaube ich, nicht allgemein bekannt, sondern es gilt als ja, historisches Objekt oder so. Ne? Jan, wie bist du dazu gekommen zu dem Projekt?
Ja, der Serge hat mich angesprochen, ziemlich früh schon, ob ich an diesem Projekt teilnehmen möchte, weil ich, wenn wir gemeinsam arbeiten, oft technische Anteile übernehme. Und dann habe ich erstmal gestutzt, weil ich ja eigentlich als Lichtkünstler arbeite und dort am Brunnen tagsüber eigentlich nichts zu beleuchten gibt. Und dann ist aber die Sortierung der Farben dazu gekommen, wie man den Brunnen verhüllt und so. Das ist im Prinzip meine Aufgabe. Und dann habe ich mich mit den Farben beschäftigt und wie man den Brunnen damit einpacken kann. Und habe das in die Farbphilosophien eingeordnet und habe dann daraus über den technischen Part hinaus auch noch eine Performance dazu entwickelt, um ja mal damit zu experimentieren, wie unsere eigenen Farben, Schwarz, Rot, Gold und auch die Farben der Franzosen, Blau, Rot, Weiß, Blau, Weiß, Rot in der Reihenfolge, wie das funktioniert und wie die zusammenpassen an diesem Brunnen. Und interessanterweise haben sich da auch durchaus Konstellationen ergeben, die auf unserer beider Kulturen Rückschlüsse führen und wo man einiges erkennen kann, wie die deutsch-französische Freundschaft funktioniert. Und dadurch ist das Projekt für mich dann auch interessant geworden.
Mehr noch zur Farbenlehre dann im Laufe dieser Stunde. Serge, wie bist du rangegangen dann ja an diese Projektkonzeption?
Wie ich bin reingegangen, es ist relativ ganz einfach, habe ich mich inspiriert von der Neuanweihung des Brunnen in 1948. Die Brunne war früher aus Sandstein und im Lauf des Jahrhunderts und der Krieg, die Brunne war ruiniert. Damals der ehemalige Oberbürgermeister Hartmeier wollte das wieder aufbauen. Dieser Aufbau war gewünscht Metall, aber war kein zur Verfügung. Und dann die Franzose Armee hat gesagt, ja hallöle, wir haben doch ein paar Stückle Metall. Das sind die Kanonen, die wir Beschlag genommen an die Wehrmacht. Und sowas wie den Fantastik. Dann damals die Brunne war gehüllt von 2 Farben, die Farbe von Bad Württemberg. Und als Symbol für die Freundschaft habe ich mir gedacht, okay, dann die wird dieses Mal abgedeckt von den Farben von Frankreich und Deutschland. Und Jan hat dann rausgekommen, ein sehr stark Farbsymbolik. Und natürlich, wenn man diese Sache anguckt, liebe Zuschauer, nehmt mal ein Stück Papier und rechnet mal. Wir haben von Deutschland 3 Farben. Wir haben von Frankreich drei Farben. Kommt noch dazu zwei Farben, rot-schwarz für Bad Württemberg, plus zwei Farben vom Tübingen, rot-gelb. Natürlich könnte man sagen, ja, gib auch Bayern mit seinen Blau-Weiß. Also, das macht insgesamt wie viele Farben?
Ich bin auf 10 gekommen jetzt, ohne Bayern.
5 Farben.
Die einzelnen
3 Farben. 3 plus 3 macht 5.
Wie rechnest du?
Ja, interessante Mathematik.
Ja, ist die Zahl auch wichtig? Gibt es da noch ein bisschen Kabbalismus dazu?
Die Zahl sind immer, haben ihre, die Zahl wie die Farben, aber in ihrer eigenen Symbolik. Aber glaube ich, im Moment die Zahl bei mir war gerade ein Spiel und nicht genau ein Symbol.
Aber die Farben sind wichtig und spielen eine Rolle. Ja. War damals schon, das ist auch wieder eine Verbindung zwischen 48 ja, und 2018.
Damals als Friedenssymbol, die französische Armee wollte keine französische Fahne auf dem Platz. Und bei der Anweihung sind kein einziger Soldat in Uniform gekommen. Sie sind alle in Zivil. Und was ist für mich absolut bewunderswert, dass diese Freundschaftssymbol ist 15 Jahre vor dem Elysée-Vertrag gekommen. Also kann man sagen, die Tübinger und ihre Besatzer waren Vorreiter des deutsch-französischen Freundschaft.
Weiß man da, wer die Akteure waren? Du hast den Oberbürgermeister angesprochen von französischer Seite. Gibt es da auch so Leute, die das dann forciert haben? Oder haben die sich wirklich so im Hintergrund gehalten?
Die haben sich natürlich nicht im Hintergrund gehalten, weil das war sicher ein großer Verwaltungsaufwand, diese Kanone zu bewegen. Und da auch bei der Artikel von Herr Lang, da war lustige Geschichte zu lesen. Aber für mich, was mich sehr freut, dass bei diesem Projekt der Deutsch-Französische Kulturinstitut ist dabei und es ist auch ein schönes Symbol für die Präsenz des französischen Kultur in Tübingen. Und das historische Style ist gepflegt durch das Institut für Zeitgeschichte, besonders Professor Grossmann. Und was mir auch dazu eine Einregung war, es ist, dass das Institut für Zeitgeschichte und der Deutsch-Französische Kulturinstitut haben auch vor 2 Jahren eine Homepage und eine Dokumentation gemacht über die Präsenz des Franzosen in Tübingen. Und so könnte man sehen, dass die Marktplatz war ein richtiger Punkt dieser französischen Militärpräsenz, weil denn Economa war dort, die Kommandantur war damals dort. Das war die Grundstein auch in dieser Zeit 1948. Da war auch an die Platz die Grundstein für die Begründung des Volkshochschule. Deshalb habe ich bei der Vernissage auch einen Beitrag von der Volkshochschule dabei, wie dies gegründet, wo die früher war. Was auch sehr überraschend war, das war in 1948 hat gespielt eine kleine Gruppe von Laienschauspielern und durch die Unterstützung des französischen Armee ist der LTT geworden. Deshalb habe ich der Intendant von LTT wird kommen und auch einen kleinen geschichtlichen Beitrag geben über die Entstehung des LTT an diesem Platz.
Ganz schön viele Verbindungslinien laufen da zusammen dann. Wo war denn die Kommandantur genau?
Die Kommandantur war, wo das Haus Lamm ist.
Da wurde Verwaltung betrieben
Die sind kurz da geblieben, aber die war da. Präsent. Bevor die gehen in die Alexanderstraße.
Und dort dann waren. Und haben die dann, wie lief das ab dann mit dem OB und die Verwaltung und die Kommandantur? Die haben die schon gut zusammengearbeitet damals?
Wenn man die Entstehung von dieser Statue sieht, die haben sich auch gut gearbeitet zusammen. Natürlich, wie dieses Projekt war schon relativ teuer und war ein Aufruf an die Tübinger Bürger, um Spende, um diese Brunnen zu bauen. Und wenn ich bin in die Stadt gegangen, meine Information zu dem Projekt, dann habe ich zwei ältere Leute getroffen, die mir gesagt haben, oh, da komme ich. Wenn ich jung war, dann habe ich das gesehen. Ein anderer hat mir gesagt, oh, das ich werde auch kommen, ich war als Zwölfjähriger, wenn das eingeweiht war. Das alles ist auch eine Sache, die an die Seele des Tübinger Bürger geht.
Es hat sich auch beim Probeaufbau letzte Woche gezeigt, dass eine ganze Reihe Tübinger Bürger und Bürgerinnen ganz schön Interesse dran haben und darauf gespannt sind, die Geschichte von dem Brunnen noch ein weiteres Mal zu transportieren. Also da sind ein Haufen Leute angekommen und wollten einfach quatschen.
Ein symbolträchtiger Ort und auch eine symbolische Geste. Was ist noch alles symbolisch daran, an diesem Brunnen und an der Aktion?
Also was ich interessant finde, ist, dass der Marktplatz, was man ja heute kaum noch spürt, nach dem Krieg so ein gesellschaftlicher Knotenpunkt geworden ist. Und das wird aus dieser Geschichte des Brunnens, wer da alles dran mitgearbeitet hat, wie lange das gedauert hat. Also der Brunnen konnte ja nur rekonstruiert werden, weil ein Bildhauer Anfang 1900 einen Gipsabdruck gemacht hat, bevor der Brunnen ganz zerfallen war. Der ist dann ja noch 50 Jahre lang vor sich hingerottet. Und es ist im Prinzip eine ganze Zeitspanne über 55 oder sogar 60 Jahre, wo sich diverse Leute aus Tübingen engagiert haben, um den Brunnen wieder aufbauen zu können. Und aus der Konstellation heraus, dass die Franzosen hier Besatzer waren, diese Situation entstanden ist, dass um diesen Brunnen aufzubauen, Waffen eingeschmolzen wurden. Und dieser Punkt, das zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu machen, ist auch ein Spiegel der Jetztzeit. Mit welchen Themen wir uns beschäftigen, was für uns wichtig ist. Also die Entmilitarisierung und der Frieden ist ein großes Thema in Deutschland. Die deutsch-französische Freundschaft ist vielleicht sogar die wichtigste Säule von Europa. Und das ist alles, das spiegelt sich alles in der Entstehung und in diesem Brunnen wieder. Und dass dieser Brunnen eigentlich so eine kulturelle Bedeutung hat, das ist an den Tübinger Bürger und Bürgerinnen bis jetzt fast spurlos vorübergegangen.
Woran liegt das? Was glaubst du?
Naja, so ein bisschen Geschichtsvergessenheit und der Brunnen ist schon immer da und der sieht so alt aus, als wenn er da schon seit Jahrhunderten steht. Und im Prinzip ist das ja auch eine Version von Brunnen, die irgendwann im 17. Jahrhundert oder Ende des 16. Jahrhunderts entstanden ist, als Abguss aus einem Brunnen in Bologna.
Wenn man die Brunnen guckt, den Neptun von unten, dann sieht man zwei Datum, 1614, das war die Einweihung des Brunnen in Stein, und dann direkt unten 1948, dann war die Wiedereinweihung in Metall.
Und der aus Sandstein oder so, der ist 300 Jahre quasi gestanden und der Natur, den natürlichen
aber,
Prozess.
Man kann im Stadtmuseum sehen, einen Teil von der originalen Neptun und auch die originale Skizzen von die Brunnen im Stadtmuseum.
Vom 17. Jahrhundert oder was da noch, die Skizzen. Und dann gab es einen Gipsabdruck, sonst hätte man nicht mehr gewusst, wie er aussieht, ja?
Ja, ja.
Und jetzt, wie sieht er denn genau aus? Wir müssen ja jetzt hier auch ein bisschen beschreiben. Was ist denn, warum heißt er denn überhaupt Neptunbrunnen?
Neptunbrunnen, weil es ist ein ganz einfach eine Kopie von der Neptunbrunnen aus Bologna. Und die Neptunbrunnen sind nicht selten, weil schon in die ganze Deutschland sind mindestens 30 verschiedene Neptunbrunnen. Das war ein sehr beliebtes Thema.
Wofür steht denn der Neptun? Was ist das? Der Gott des
Meeres.
Meeres. Also auch das Wasser, mit dem Wasser dann ist dann.
Ja, aus dem Wasser entsteht das Leben und dann sind Nymphen in Grotten hingruppiert. Und als der Brunnen wieder aufgebaut wurde, sind noch so schematische Embleme von den Personen mit hineintransportiert worden in den Brunnen, die sich da in den 50er Jahren engagiert haben, den Brunnen wieder aufzubauen.
50er? Dann hat er. In 50ern?
Nee, 40er.
In 40ern.
Sagt man da die 40er Jahre? Okay.
Ja. Nee, wenn man die Brunnen genau anguckt, dann die sind auch verschiedene Köpfe zu sehen. Zum Beispiel der David Farner. Seine Köpfe, der hat auch die Entwurf des Brunnen gemacht. Dann es gibt auch den Adolf, einen Kopf von Adolf Attmeier und Viktor Rennen, das war der Oberbürgermeister und der erste Bürgermeister. Es gibt auch die Köpfe von Hans Hebsacher. Das war der Verleger des Schwäbischen Tagblatt, die einfach den Projekt unterstützt hat. Hat mal auch die Kopf von Karl Metz, der war Bildhauer. Die Kopf von Adolf Sauter und Paul Gessling, die waren die Leiter von den Tiefbauamt und Hochbauamt. Die sind alle Leute, die sich engagiert haben, dass diese Sache existiert. Oder Herr Karl Welle, der war Tübinger Stadtbaumeister. Da hat man auch wieder zwei andere Kopf, wie der Zwanger, der war Schlossermeister, die Kopf geschmiedet hat, und einfach Heinrich Kraus, der war Bildhauer, war die den Becken gemacht hat. Natürlich, wenn man das anguckt, die sind einfach nur Männer. Wenn man ein bisschen höher guckt, man sieht schöne nackte Frauen da. Ich weiß, das sind die 80er Jahre, die eine Gruppe von Künstlerinnen in die USA haben sich gegen die ein bisschen revoltiert und gesagt, ja, in dem Museum es gibt nur nackte Frauen. Und in der Tat, die Frauen waren in dem Museum nicht als Künstlerin, sondern als Modell vertreten. Und wenn man da das anguckt, man sieht gleichzeitig diesen Konservatismus. Aber diese vier nackte Frauenkörper sind auch die Nymphen, die gehörten zu Neptun.
Die waren ihm beigeordnet. Und was, ja. Was haben die für ihn gemacht?
Da bin ich kein großer Spezialist in die Antike.
Aber ja, vermutlich das Übliche, die haben ihm das Wasser gereicht und ein bisschen was zu essen und so weiter und so fort.
Ne? Und Neptun selber, was hat der alles? Quasi, der beschützt die Seefahrer und warum passt es dann aber auch in den Spendenleben?
Der Neptun war der Gott des Wassers. Und die Nymphen war die Göttin des Salzwassers. Deshalb die sind auch jetzt zusammen.
Und was für Wasser fließt im Neptunbrunnen?
Es gibt eine kleine Brunne in die Stadt, die früher die Leute mit Trinkwasser versorgt hat. Und jetzt diese Brunne versorgt nur die Neptunbrunne. Diese Quelle versorgt nur die Neptunbrunnen und die ist nicht mehr erreichbar für Trinken.
Niemand anderes hängt da dran, nur Brunnenwasser
ja.
Kommt da raus.
An dem Brunnen fehlt allerdings noch ein bisschen was. Da sind ja nun da ist dann in den 40er Jahren auch drüber gestritten worden, ob die Embleme von den Initiatoren des Wiederaufbaus dort an dem Brunnen verewigt werden sollen und wie. Und naja, das kommt mir auch so typisch konservativ vor, denn es sind quasi die Tübinger städtischen Macher dort verewigt, aber es fehlen zwei Bildhauer, die dort nicht verewigt wurden, und es fehlt vor allem der französische Captain Donnelly, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass das Wiederaufbauprojekt starten kann.
Der hat es damals nicht drauf bestehen können, so hat er.
Vielleicht war es ihm nicht wichtig.
Aber das ist was, was man heute noch nachtragen könnte, sollte. Was denkt ihr darüber?
Oder? Es ist in der Diskussion, zumindest die beiden Bildhauer dort noch irgendwie zu erwähnen. Von dem Captain, heißt er eigentlich Dorelli oder Donnelly? Ich kenne zwei Schreibweisen von seinem Namen.
Donnelly.
Donnelly. Von dem Captain Donnelly, ihn dort zu verewigen, habe ich im Prinzip in der Bürgerschaft jetzt noch nichts mitgekriegt.
Mhm. Nee, der Heinrich Strauß ist zwar in die... es gibt die Wilhelm Zwanger, der Schlossmeister, die Kopf geschmiedet hat, und der Heinrich Kraus ist da verewigt.
Die sind drauf.
Die sind drauf.
Wie wurde das denn insgesamt damals aufgenommen von den Tübingerinnen und Tübingern? Waren die alle dann begeistert? War das alles dann wirklich auch,
die
Symbole, diese Geste auch verstanden? Ja. Oder?
Das war sehr verstanden. Und wenn man die historische Foto guckt, war eine Masse von Leute da. Und natürlich, es wäre wundervoll, wenn so viele Leute wie 1948 zu dieser Wiederanweihung kommen könnte. Also sagt Gerdo zu euch, komm mit deinen Freunden bekannt und macht dort einen Betriebsausflug oder Ferien.
Also das Engagement der Tübinger Bürger und Bürgerinnen kann man ja auch daran erkennen, wie die Spendenkampagne gelaufen ist, die durch die Südwestpresse organisiert wurde. Da sind 90.000 Reichsmark zusammengekommen aus der Bürgerschaft an Kleinstbeträgen. Das heißt, es haben sehr viele Menschen Interesse gehabt, dass der Brunnen wieder aufgebaut wird, und das zu einer Zeit, wo kaum jemand irgendetwas hatte. Kein Geld, nichts zu essen etc. pp. Und trotzdem hatten viele Menschen ein Interesse daran, diesen Brunnen wieder aufzubauen, auch wenn es in der also im Gemeinderat und in der Zeitung einen Streit drum gegeben hat, ob man in so einer Zeit so viel Geld für so einen Brunnen ausgeben soll. Mhm.
Und kann man sagen, dass in der Tat der Kunst hat einen sehr, sehr großen Wert. Intellektuelle Wert, seelische Wert. Und dass der Kunst kann auch Menschen und Völker zusammenzubringen.
Auch der Metallwert war damals doch ganz schön viel wert, oder? Das hätte man sich nicht leisten können, das Metall so zu kaufen, oder?
War kein Metall zur Verfügung da.
Gab einfach
keins. Das war nicht realisierbar, war kein Metall, und unbezahlbar, weil zu teuer. Und nur die Tübinger, die Bevölkerung hat einfach sich gewünscht und mitgemacht, um das aufzubauen.
Und das Geld ging an Bildhauer, Handwerker, Schlosser und so weiter.
Hoffentlich. Die haben das alle bekommen.
Ja. Und weiß man, wie das praktisch abgelaufen ist? Wo hat man die Waffen eingeschmolzen, wie wurde dann aus dem geschmolzenen Metall diese Skulptur?
Möglicherweise, das könnte sein, dass der Metall gelagert war, wo die Firma Möck ist. Und ich freue mich, dass die Firma Möck auch Sponsor von dem Projekt ist, weil von jetzt man macht keinen leider man schmelzt nicht mehr Waffen, um Kunst zu machen, sondern Autos, und mit Schrott kann man schöne Kunstwerk machen. Und natürlich, wenn ich denke an Utopie, wenn man einen Leopard an einen Künstler geben könnte, der könnte davon ein wunderschönes Tier machen. Der könnte von dem Panzer ein wunderschönes Tier machen.
Das wäre mal nochmal ein neues Projekt.
Ja, Anleihen. Und dann hat die, nachdem dann das Metall vorhanden war oder zur Verfügung stand, hat dann die Württembergische Metallwarenfabrik, WMF, dem Bildhauer ein Atelier zur Verfügung gestellt auf ihrem Gelände. Also so eine Skulptur herzustellen, dauert eine ganze Zeit. Man muss erst irgendwie eine Negativform machen und da wird das dann reingegossen und das muss auch alles funktionieren und so. Und das heißt, der hat ein Jahr in der Firma WMF gearbeitet, der Bildhauer, und bei WMF wurde das dann gegossen.
Und das ist die Firma, die es immer noch gibt?
Ja.
Auch. Ja. Also Möck gab es damals schon, WMF gab es damals schon. Und alle waren sie daran beteiligt. Und jetzt ist die große Wiedereröffnung am Samstag, dem 7. Juli um 12.30 Uhr auf dem Tübinger Marktplatz.
Großes also Event. Die Tübinger können natürlich früher kommen, ab 10 Uhr. Da gibt man zu Vorfreude den Bürgerfrühstück. Dann wir haben ab 12.30 Uhr die Eröffnung. Damals hat der Chorgemeinschaft gesungen in 1948 und die habe ich gesucht, ob diese Chorgemeinschaft existiert. Die existieren immer noch und die werden kommen und singen. Damals, eine von den Eröffnungsreden war von dem Oberbürgermeister Hartmeier gemacht. Deshalb habe ich an den symbolisch an der jetzige Oberbürgermeister Boris Palmer die Eröffnungs die Begrüßung zu machen. Dann wird ein Schlaglicht Präsentation über die historische Bedeutung von dem Marktplatz, wie ich vorher gesagt, durch der Intendant von LTT, der Leiter des Deutsch-Französischen Kulturinstituts, die Leiterin des VHS und den Professor Grossmann vom Institut für Zeitgeschichte. Aber diese Brunne, es ist auch für viele Leute ein schönes Motiv, die ist oft fotografiert. Wenn Künstler, die ist auch ein schönes Motiv für Künstler. Und deshalb habe ich mir bin auf die Idee auch gekommen, warum nicht ein Tübinger Künstler fragen, ob sie ein Kunstwerk machen könnte, von die Brune inspiriert. Und es hat mir sehr gefreut, weil die sind 23 Tübinger Künstler, die Kunstwerk gemacht haben, inspiriert von die Brune. Und diese, da wird eine als Begleitprogramm eine Ausstellung, die heißt Neptun-Variation in die Volkshochschule. Und der Vernissage dieser Ausstellung wird am Sonntag, der 8. Juli, um 11 Uhr in die VHS. Ich habe auch früher die Idee, das wäre sehr schön, wenn für 70 Jahre 70 Kinder einfach ein weißer Luftballon in die Luft hochgehen könnte mit einem weißen Helium-Luftballon freilassen mit einem kleinen Friedenwort. Natürlich habe ich ihn gefragt an die französische Schule, aber nach mehreren Monaten Frage habe ich von dem Leiter der französischen Schule die Antwort gekriegt: Ich bin damit überfordert.
Dann ist dieses.
Aber.
Das ist gestorben.
Ja, in Tübingen es gibt eine kleine private Kunstschule von Frau Anna Arlamova. Sie hat ihr Atelier in die Lange Gasse 62 und sie mit ihren Schülern wird sie 70 Bilder zu Thema Frieden präsentieren. Also der Vernissage ist am Mittwoch, der 11. Juli in 17.30 Uhr. Das sind also die Beiträge von den Kindern ist da und es ist auch wichtig, ein Friedenssymbol zu geben an die zukünftige Generation.
Und da gibt es dann Bilder statt Luftballons.
Ja, und wird schöne besser. Bilder statt Luftballons. Und da kann man auch sehen, wie Erwachsene und wie Kinder dieses Thema bearbeiten. Der Stadtmuseum, im Stadtmuseum, es gibt auch die, die ehemalige, wie ich auch früher gesagt, die ehemalige Steinstatue von Neptun. Deshalb auch Künstler, Videokünstler Ulrich Weiblinger wird ein Montage machen mit allen Bildern, die in VHS sind. Und dieser Montage wird auf einem Bildschirm präsentiert in den, im Stadtmuseum. Und diese Bildschirmpräsentation des Kunstwerks wird genauso lang dauern wie die Ausstellung in Volkshochschule.
Also man kann es dann auch im Stadtmuseum sehen, allerdings nicht im Original, sondern nur
im Foto und Fotomontage. Also das ist auch sich einfach, der Herr Weiblinger macht mit dem Kunstwerk des Kollegen ein eigenes Kunstwerk und präsentiert gleichzeitig die Arbeit. Also ideal es ist, wenn man einfach diese drei Orte besuchen kann.
Hast du die Variationen schon gesehen? Was ist dabei herausgekommen?
Ich werde das danach sehen, weil gehe ich in VHS und die Kuratorin dieser Ausstellung, die Frau Gabrielle Eppersbecher, macht eine sehr, sehr große Arbeit, um das, die Künstler zu rufen und alles zu arrangieren. Und heute Morgen fangen sie an, die alles zu hängen. Und wenn das eng und gut gemacht ist, das ist auch ein Kunstwerk zu hängen, es ist auch ein Kunst in sich.
Das konntest du quasi ausgliedern, dass du das nicht auch noch selber organisieren musstest, die Koordination mit 23 Künstlern. Da muss man auch wirklich erstmal, da braucht man ja Vorlauf, dass die Leute dann was zu so einem bestimmten Thema auch machen können.
Leider, die Vorlauf war nicht da, deshalb die Künstler haben sich spontan entschieden und die Frau Eppersbecher hat sich auch spontan entschieden, die Kuratorin zu sein. Deshalb es gibt auch bei diesem Projekt einige spontane Beiträge und ich freue mich sehr, weil alle Leute, die auf die Projekte mitwirken, sind hochqualifizierte Leute. Und danke an alle und an Jan auch für dieses Engagement.
Neptun-Variationen und auch natürlich die Wiedereinweihung des Brunnen 70 Jahre, nachdem er aus Kriegswaffen gegossen worden ist, oder zumindest die Skulptur. Jan, du hast schon gesagt, das war nicht einfach, da trotzdem sich quasi mit Licht und Farben dann eben zu beschäftigen. Du hast es trotzdem geschafft mit dieser Verhüllung. Also da gibt es dann Stoffbahnen zu sehen, oder was hast du alles genau dir da überlegt dabei?
Nun, die Beziehung besteht schon, weil Farben haben was mit Licht zu tun. Die Farben entstehen durch die Lichtsplittung bei der Lichtbrechung. Und so bin ich das Projekt auch angegangen. Was hast du gefragt?
Ja, was du dir überlegt hast bei der Zusammenstellung der Farben.
Also ich habe so eine Metaphilosophie erstellt über die christliche Farblehre, über die indische Farblehre, über die chinesische Farblehre, über die islamische Farblehre, über die weltlichen Farblehren von Aristoteles bis heute und über die aktuellen handwerklichen Systeme, also das RGB-System, das YMCK-System und das NCS-System, und habe da Gemeinsamkeiten hergestellt. Also es gibt viele Überschneidungen, es gibt aber auch einzelne Unterscheidungen in den Traditionen. Und diese Meta-Analyse über die Farbphilosophien habe ich dann versucht, auf den Brunnen anzuwenden. Da ging es darum, die deutschen Farben und die französischen Farben darzustellen. Und das habe ich dann nach Norden, Süden, Osten und Westen ausgerichtet. Also im Norden liegt Schwarz, im Osten liegt Gelb, im Süden liegt Rot und im Norden liegt Blau. Das kommt aus der chinesischen Tradition, diese Einsortierung. Und so habe ich die Farben hinsortiert. Das sind ja erstmal nur die vier Farben, habe dann daraus die beiden nationalen Farbsymboliken zusammengesetzt. Da kam dann irgendwie bei der Deutschlandfahne noch das Gelb dazu und bei der französischen Fahne noch das Weiß dazu. Und das ist ein achteckiger Brunnen, hat also acht Seiten. Und es hat natürlich in der Farbdynamik von Schwarz, Gelb, Rot und Blau, Weiß, Rot fehlen noch ein paar Farben. Und dann hat für mich eigentlich eher die Schwierigkeit da drin bestanden, irgendwie, was mache ich jetzt mit dieser Situation, dass der Brunnen noch nicht komplett verkleidet ist. Es ist ein achteckiger Brunnen, das heißt, der wird dann eigentlich auch mit acht Fahnen irgendwie zugehangen. Und ich bin mit den Nationalfarben dann gerade mal bei sechs Flächen angekommen. Und dann habe ich mich mit den Farbsystemen beschäftigt. Es gibt ja unendlich viele. Das RGB-System ist wohl das bekannteste. Das existiert auch schon seit über 100 Jahren und wird benutzt für die Druckindustrie, für die Stoffherstellung und für alles Mögliche. Und insgesamt gibt es aber mindestens 60 verschiedene Farbsysteme. Vielleicht sind es auch 80. Und es ist nicht so genau klar, wie die Farbsysteme überhaupt funktionieren. Es gibt vom Dreifarbsystem, das kann rot-grün-blau sein, das kann aber auch rot-gelb-blau sein. Also von diesem Dreifarbsystem bis hin zum neuen Farbsystem sind viele Versionen beschrieben, die entweder auf einer Linie liegen, wie man sich den Regenbogen vorstellen kann, von Purpur, Blau, Türkis, Grün, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Pink. Also das kann man sich auf einer Linie vorstellen. Es gibt dann flächige Farbsysteme, zweidimensionale, und es gibt aber auch viele Körper, dreidimensionale Farbsysteme. Und der Brunnen hat da so eine Pyramide ist, hat er sich so ein bisschen angepasst an eine räumliche Darstellung von einem Farbsystem. Und es sind dann dadurch, dass die Farben von den Nationalfarben her vorsortiert waren durch die Himmelsrichtung, hat sich auf der einen Seite haben sich die deutschen Farben ergeben, auf der anderen Seite gegenüber haben sich die französischen Farben ergeben. Und dazwischen, an den zwei noch fehlenden Flächen, hat sich so ein Kleister ergeben, den ich nicht aus den fehlenden Farben hergestellt habe, sondern aus dem, was mir attraktiv erschien oder was mir noch gefehlt hat. Also was auf jeden Fall gefehlt hat, ist das Gelato, das Weiß. Das muss irgendwo sein. Das ist nur in manchen Farbphilosophien drin. Und was natürlich auch fehlt bei dieser Farbkombination auf dem Brunnen, ist das Grün. Eigentlich eine wichtige Farbe, weil Grün steht für die Hoffnung und für die Zukunft. Und dieser Part fehlt, hat aber auch wieder in der Konstellation, die dort an dem Marktbrunnen zu sehen sein wird, eine Symbolkraft. Also da kann man unsere Kultur oder unseren Zeitgeist auch so ein bisschen erkennen, dass wir, also Deutschland zum Beispiel, ist Schwarz-Rot-Gold. Schwarz steht für die Wahrheit, Rot steht für die Liebe und Gelb steht für die Kommunikation. Das sind drei Attribute, die ich jetzt unserer Kultur auch ruhig anhaften würde. Wir sind hochkommunikativ seit mehreren hundert Jahren. Wir fühlen uns immer der Wahrheit verpflichtet. Deswegen sind hier auch so viele wissenschaftliche Koryphäen entstanden, denke ich mal, in unserem Kulturraum. Und liebende Menschen sind wir alle. Interessanterweise ist die Farbe Rot, kommt bei den Franzosen vor und bei den Deutschen vor. Also dieses Attribut der Liebe scheint in beiden Ländern oder Kulturen vorhanden zu sein. Und diese Konstellation, dass sich die deutschen Nationalfarben eben aus der Kommunikation, aus der Liebe und der Wahrheit zusammensetzen. Das fand ich schon mal einen interessanten Aspekt, weil das für mich selbst wesentliche Aspekte meines kulturellen Horizontes sind. Dass ich mich der Kommunikation immer wieder kommunizieren, immer wieder reden, immer wieder die Probleme bereden, immer schön aktiv mit anderen Leuten sich austauschen. Das ist für mich eigentlich ein Schlüsselpunkt, um soziale oder politische Probleme angehen zu können und gleichzeitig der Wahrheit verpflichtet zu sein. Und das halt in allergrößter Liebe. Ich glaube, dass das für uns Deutsche schon auch so ein bisschen steht. Und bei den französischen Nationalfarben ist das im Prinzip ähnlich. Das Blau, das Weiß und das Rot. Also das Blau steht im Prinzip zum Beispiel für den Geist oder für das Geistige. Und die Franzosen haben auch so ein bisschen was aus ihrer Tradition der französischen Revolution heraus. Haben sie so hehre Ziele, die sich eigentlich im Philosophischen, im Geistigen überhaupt erst rausbilden. Und gleichzeitig ist die Farbe Weiß, die, sagen wir mal, für einen Frieden steht, in den französischen Nationalfarben drin und die Liebe. Und diese Konstellation zwischen dem Geistigen, zwischen dem Frieden und zwischen der Liebe ist nach meinem Gefühl auch durchaus spiegelt das die französische Kultur ein Stück weit wider. Und so bin ich dann dazu gekommen, mal über die ganzen Farben, die dort benutzt werden, die Attribute aus den verschiedenen Philosophien nebeneinander aufzuschreiben und die dort transparent zu machen und wie die sich dann in dem 3D-Muster an dem Brunnen dann wirklich wieder abbilden und wie sie zusammenlaufen, was dort nicht zusammenläuft und wie die deutsch-französische Freundschaft eigentlich so strukturiert ist, lässt sich im Endeffekt auch ein Stück weit an der Sortierung dieser Farben dort an dem Brunnen erkennen.
Aber das werden die Leute ja nicht unbedingt dann wissen. So viele Gedanken kann sich keiner, der da guckt, zuguckt, machen. Was glaubst du, was ist deine beabsichtigte Wirkung?
Also ich habe das, erstmal ist es einfach nur ein optisches Objekt und was den Leuten auffallen wird, ist, dass da die Deutschlandfarben und die französischen Farben da sind. Das ist mal das Prägnanteste. Ich habe das dann zu einer Performance umgearbeitet, weil natürlich klar ist, dass solche Inhalte irgendwelche Transportmechanismen brauchen. Und die Performance, das ist jetzt keine schauspielerische oder gesangliche oder irgendeine Darstellung oder dass ich Texte vortrage, sondern in dieser Performance geht es im Prinzip um Wörter und Farben. Die Wörter sind die Attribute, die den Farben zugeordnet werden und auch die Bezeichnung der Nationalfarben, der Tübinger Farben, der Baden-Württemberger Farben, die Farben des französischen Königreiches sind ja enthalten und so kommt eine ganze Reihe von historischen, kulturellen Bedingungen über die Farben dazu und dazu kommen die Attribute, die aus den Farbphilosophien herrühren, also die Hoffnung, die Liebe, die Kommunikation, der Geist. Heißt, die Wahrheit, die Hoffnung und die Konstellation, die sich da an diesem Brunnen ergibt. Ich denke, dass das Menschen anregt. Ich werde also die Performance, das geht über Stunden. Ich werde mir da also viel mehr Zeit lassen, wie mit diesem offiziellen Akt der Brunnenenthüllung überhaupt belegt ist. Ich mache das dann danach auch, wenn dann die Offiziellen zu ihrer technischen Rathauseinweihung schon enteilt sind. Und ich gehe mal davon aus, dass während dieser Performance umstehende Passanten, Touristen, Tübinger immer wieder an den einzelnen Farben und den Attributen, die aus den Farbphilosophien zugeordnet sind, hängen bleiben. Und ich vermute mal, dass da auch Diskussionen und Gespräche entstehen. Und das ist eigentlich das Interessante. Also ich will den gar nicht jetzt so oberlehrerhaft sagen, das ist so und das ist so und das ist so und das ist so, sondern für mich ist eigentlich interessant, was aus dieser Performance heraus für Gespräche entstehen. Wie die Leute hängen bleiben, wo sie anknüpfen, was sie selber für Erfahrungen haben mit den Farben und mit der deutsch-französischen Freundschaft. Und deswegen geht das eigentlich auch über ein paar Stunden, dass sich dieser Prozess entwickeln kann und dass Kommunikation entsteht.
Und das guckst du dir an und saugst es auf?
Nein, nein, ich bin währenddessen damit beschäftigt. Ich werde quasi die Inhalte dessen, was ich da in der Farbphilosophie gefunden habe, werde ich ganz langsam, deswegen habe ich das auch kommunikative Farbenbuto genannt, weil ich werde das ganz langsam ausbreiten. Also das wird nur Stück für Stück entstehen und im Prinzip das komplette Gebilde ist dann nach 2 Stunden vielleicht dauert es auch noch länger, ich weiß es nicht, aber so ungefähr nach 2 Stunden ist dann überhaupt erst das komplette Gebilde entstanden, dass man sich das gesammelt angucken kann. Aber für mich ist halt interessant, was auf diesem Weg dorthin dann an Gesprächen und an Austauschen stattgefunden hat.
Die am Anfang da sind, kriegen das dann noch nicht alles mit, aber die kriegen noch weitere Performance-Elemente mit, weil da gibt es ja auch noch einen Einweihungstanz, ja?
Das ist, ich wollte noch dazu kommen, ich habe an Jan die Farbe, die Farbe an Jan gegeben zu verarbeiten. Er verarbeitet, wie du jetzt gehört hast, die Farben nach einem anderen Sinn als diese nationale Sinn. Aber damit die Farbe, die Brune ist, verhüllt und die Pfannen müssen fallen. Und für mich, dass die Hülle fallen lassen, war für mich auch fast ein weibliches Akt. Also Neptun ist ein Mann, deshalb wird eine Tänzerin da, Anke Zapf-Wankning, die wird von unten und unten die Verhüllung nach und nach die Farbe fallen lassen. Und die erste Farbband runterfällt, dann die wird tanzen mit Neptun auf die Statue und die wird zuerst gesehen von dem Publikum, die genau gegenüber ist. Und nach, sie wird ihren Spielraum, ihre außergewöhnliche Tanzfläche befreien. Sie wird begleitet von einem Cellist und sie wird einfach eine Tanzperformance mit Neptun auf die Brune. Und das ist einfach ein einmaliger Moment und sowas gibt wir nie mehr wiederholt. Also deshalb ich empfehle, man muss das kommen und sehen, weil die Frau Anke Zapp von Wagnin ist eine fantastische Performerin.
Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr wird die Tanzperformance dann auch irgendwann
die
sein.
Die Tanzperformance kommt zum Schluss. Kommt zuerst das Gesang, die Begrüßung durch den Oberbürgermeister und ich. Dann wird die Schlaglichtpräsentation gemacht auf dem Marktplatz. Und wenn das gemacht ist, als Bonbon zum Schluss, dann wird die Tanz von Anke Zapf gemacht.
Was singt der Chor für Lieder?
Ich wollte unbedingt, dass die mindestens ein Lied auf Schwäbisch singen. Weil Schwäbisch finde ich schön. Also Weckleck für mich kriegt besser als Brötchen. Dazu ich bin hier unter die Schwaben und für mich ich bin dankbar, dass die Schwaben auch mich ermöglicht, Künstler zu sein, weil ein Wunder bei die Schwaben es ist, dass die haben einen enormen Respekt für die Arbeit. Egal was du machst, das kann eine völlig verrückte Sache. Hauptsache, dass die Arbeit dahinter steckt. Deshalb auch das Schwabenland ist ein Erfinderland. Und dann, ich bin jetzt seit 35 Jahren in Tübingen und habe ich viel verrückte Sachen gemacht. Die Leute haben gern geschimpft und der Schwabe schimpft gerne und das finde ich auch ganz gut. Und gleichzeitig, wenn die Leute sehen, dass in die Sinnlosigkeit Arbeit steckt, dann das hat einen Sinn.
Dann gibt es Respekt. Und deswegen ein schwäbisches Lied, aber auch ein französisches Lied?
Nee, und dann zwei deutsche Lieder.
Welche genau, weißt du noch nicht?
Ich weiß es noch nicht, aber die sind...
Ja, das eine ist, wenn die Brünnlein fließen.
Ja,
genau. Müsste das heißen. Ja. Das zweite habe ich vergessen.
Und dieser Chor, den, wie funktioniert es, dass den über 70 Jahre, dass der... existieren kann, wurde immer wieder weitergegeben und
ich glaube, ein Chor genauso wie ein Orchester, das hat seine Tradition und erneuert sich ständig. Also das sind sich deshalb das ist die moderne Fassung dieser Chor und die Chorgemeinschaft. Es ist in der Tat nicht ein Chor, sondern die sind in Tübingen fast 52 Chöre und die sind einige Leute von diesen 42 Chöre, die sich in den Ensemble Harmonie bilden und die werden also wie 70 Jahre ganz jung singen.
Gibt es noch irgendwas, was wir final hier unbedingt erwähnen müssen?
Also die zum vielen erwähnen müssen, also ganz wichtig wäre natürlich die Ausstellung zuzusehen in VHS. Ganz wichtig, es ist auch die Kinderausstellung, aber da haben wir darüber gesprochen. Und
Volkshochschule, 8. Juli,
ja.
Lange Gasse, 11. Juli, 17.30 Uhr und ja. Jetzt eben 7. Juli ab 10 Uhr gibt es Frühstück auf dem Marktplatz, Bürgerfrühstück.
Ja, vielleicht könnte man noch Inhaltliches zu dem Bürgerfrühstück erwähnen. Das ist eigentlich auch eine interessante Geschichte, weil dort wird aufgestuhlt. Es gibt auch Frühstück in den Cafés ringsherum zu erwerben, aber die Leute sind auch aufgefordert, selbst Essen mitzubringen und das gemeinschaftlich zu teilen.
Und die Bürgerfrühstück, das ist eine Tradition, die in verschiedenen Stadt existiert und es ist durch die Bürgerstiftung ins Leben gerufen. Das stattfindet für die zweite Mal in Tübingen und ich hoffe, dass in die Zukunft jeden Jahr dieses Bürgerfrühstück stattfinden kann.
Kommen Gäste aus Frankreich auch? Keine explizit dafür eingeladenen deutsch-französische Kultur.
Möglicherweise wird den französische Botschafter aus Stuttgart kommen.
Ich sage vielen Dank, dass ihr da wart.
Ebenso vielen Dank.
Sehr gerne.
Und danke für die Einladung auch. Und liebe Bürger und Bürgerinnen, ihr könnt kommen.